Diese Folge Pixelgrüße wurde anlässlich des feministischen Kampftages 2026 aufgenommen, also dem 8. März. Und die Aufnahme selber fand am 12.3. statt. Wir haben gesprochen mit VertreterInnen des Töchterkollektivs, die anlässlich des feministischen Kampftages zum Streik am 9.3. aufgerufen hatten.
Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelgrüße. Damit Pixelgrüße an unsere beiden Gäste heute. Ich nenne erstmal eure Instagram/InfluencerInnen-Namen und ihr könnt dann gerne auch uns sagen, wie ihr sonst angesprochen wollt. Denn zu Gast sind heute Genosse Hamsti und Genervt.
Hallo.
Hallöchen, Jen ist fein.
Sehr, sehr cool. Okay, genau. Ich stelle euch kurz vor und dann sagt ihr gerne noch mehr, was ihr loswerden wollt. Für alle, die uns jetzt zuhören, nochmal zum Kontext. Die beiden sind hier, weil wir ursprünglich zum Weltfrauentag bzw. feministischen Kampftag eine Podcast-Folge zum Streik des Töchterkollektivs machen wollten. Mehr dazu kommt später noch, was das genau ist und wie das entstanden ist. Und die beiden waren bereit, mit uns darüber zu sprechen. Jetzt ist es so, dass wir alle so ein bisschen beschäftigt waren, deshalb findet die Aufnahme erst am 12. März statt, aber das sorgt dafür, dass wir vielleicht ein bisschen zurückblicken können, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Genau, und Hamsti ist laut seiner Social-Media-Bio Feminist, Aktivist und ich habe gelesen, dass du eine sehr, sehr coole Community aufgebaut hast und die Menschen sich da auch so ein bisschen so ein Safe Space schaffen konnten. Vielleicht kommen wir im Gespräch auch nochmal darauf, dass du was dazu erzählen willst. Und Jen ist laut Bio und auch das sehr nachvollziehbar, chronisch genervt und interaktional feministisch. Gibt's mehr, was ihr uns sagen wollt, bevor wir gleich in die Folge starten?
Möchtest du starten, Jen?
Direkt mal den Ball abgespielt. Toll. Ich bin auch nur völlig nervös. Ja, genau. Genervt ist quasi der Instagram-Account, der jetzt noch nicht so lange online ist, aber an sich schon ganz, ganz viele Jahre aktiv auf TikTok und dadurch einfach schon so wahnsinnig viel Erfahrung sammeln dürfen, was gerade Thema Feminismus angeht, aber auch im Gaming-Bereich und dergleichen. Und ja, ich freue mich einfach, da so ein bisschen Perspektive mit einbringen zu können. Gerade aus der betroffenen Perspektive ist es ja auch für andere Menschen, die sich das anhören, manchmal ganz interessant. Und ich bin sehr geehrt, dass ich mitmachen darf.
Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Sehr, sehr cool.
Genau. Bei mir war eigentlich das Größte schon dabei. bin auch auf TikTok erst aktiv gewesen, dann auf Instagram. Instagram läuft dabei deutlich besser. so meine Kernthemen sind eben intersektionaler Feminismus, Klassismus, Mental Health habe ich noch als Hauptthema. Und versuche eben, wie gesagt, für die Community einen Safer Space zu schaffen, dass man auch in den Kommentaren sich austauschen kann, ohne da auf Hassrede zu stoßen und moderiere dementsprechend auch stark. Genau, das ist so mein Social-Media-Auftritt.
Cool. Auch bei dir freuen wir uns natürlich super, dass du hier bist. Wir starten jetzt in so eine Kurzfragerunde, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, aber Kurzfragerunde heißt am besten nicht so viel über die Antwort nachdenken. Und die erste Frage ist, was ist eure erste Assoziation zu Games und Feminismus?
Möchtest du, soll ich?
Mach du zuerst. Direkt Blackout. Passt.
ich denke, dass Feminismus im Gaming großes Potenzial hat, verschiedene Lebensrealitäten und Perspektiven abzubilden. Und ich denke, dass man diese Lebensrealitäten oder Infos darüber oder Eindrücke mehr behält, wenn man in die Perspektiven der Betroffenen schlüpfen kann, was oft Filme oder so nicht so hergeben. Und so die Interaktivität des Gamings gibt da, glaube ich, viel Potenzial.
Ja. Viel Potenzial ist ein gutes Stichwort. Ich hätte jetzt auch gesagt, sehr konfliktfreudig, aber eben enormes Potenzial wegen den verschiedenen Perspektiven. Also im Prinzip hast du gerade das gesagt, was ich auch gedacht hätte, aber auch gerade Storygames finde ich dafür ein sehr starkes Medium, einfach weil es Leute anders abholt. Also ich glaube, man kann oft Betroffenen zuhören, aber wenn man sich selber richtig durch Storys reinversetzen kann, bringt das einfach noch viel, viel mehr.
Kommentiert das an der Stelle gar nicht so weit, so viel, weil wir, glaube ich, in den anderen Fragen später noch draufkommen und jetzt erstmal bei dieser Kurzfragerunde bleiben. Und deshalb ist die nächste Frage, was ist euer Lieblingsspiel? Super einfache Frage. Kann
wechselt man ständig tatsächlich. Im Moment ist es bei mir Overwatch. Ich bin wieder ganz tief im Grind drin.
Also so das Herz sagt Counter-Strike Go damals noch, aber die Spielzeit sagt wahrscheinlich Minecraft. Ja, ansonsten momentan oder mittlerweile viel, viel Story-Games und nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Competitive. Und
dann habe ich dich heute noch gefragt, ob du wieder Overwatch spielen möchtest. Entschuldigung, ja.
Vielleicht ist das der Weg zurück in die Competitive Games, wer weiß das schon.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Und was würdet ihr sagen, oder habt ihr vielleicht eine Idee, welches Spiel einen am besten auf einen Streik vorbereiten würde?
Dave the Diver. Absolut underrated Game. Es ist, macht den Kopf richtig schön frei, weil man sich über gar nichts Gedanken machen muss und einfach nur existiert. Das würde mich, glaube ich, am besten vorbereiten.
Ich sag Minecraft. Minecraft bereitet einen auf jede Lebenslage vor.
Beides sehr, sehr gute Punkte. Dave the Diver ist seit Ewigkeiten auf meiner Wishlist und ich habe es immer noch nicht gespielt. Vielleicht ist das ein guter Call.
Ich habe das mittlerweile auf 100% auf mehreren Plattformen durch. Also ich kann es nur empfehlen.
Okay, es rückt ein bisschen weiter hoch. Aber wir sind auch in der Kurzfragerunde. Was, jetzt kommt natürlich das Schwierigste. Auf eine Demo gehen oder eine neue Demo spielen?
Also ich sage auf Demo gehen. So, ich mag Veränderungen lieber in der Politik als in meiner Spielebibliothek, da bin ich Gewohnheitsmensch.
Ja, würde ich auch so sagen.
Es wird direkt Werbung für unseren Minecraft-Server im Chat gemacht. Das möchte ich nicht, dass es überlesen wird. Das greife ich noch kurz auf. Und ansonsten, wie spielt ihr denn am liebsten? Mobil, auf einer Konsole, auf dem PC?
Definitiv sogar analog. PC. Also analog manchmal ja, auch mit dabei, je nachdem, wer gerade noch so mit im Raum ist, aber ansonsten immer PC, weil ich das Multitasking brauche. Also nebenbei noch YouTube-Videos anhaben, mit irgendwelchen Menschen in Discord reden, irgendwas noch zusätzlich machen, braucht mein Gehirn für, ja, für Dopamin. Deswegen ja, PC auf jeden Fall.
Ja, 100% dasselbe auf PC, auch wegen des Multitaskings und ja, mein ADHS-Gehirn möchte beschäftigt werden.
Fühle ich sehr. Danke euch. Wir gehen mal jetzt so ein bisschen mehr in die inhaltlichen und die größeren Fragen und fangen vielleicht grundsätzlich an mit der Frage, wie kamt ihr eigentlich dazu, euch beim Töchterkollektiv zu engagieren, und vielleicht könnt ihr in euren Antworten auch so ein bisschen nochmal erzählen, was das eigentlich ist und wie es entstanden ist, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob alle, die uns zuhören, das auf dem Schirm haben.
Also ich bin über Jen, nicht die Jen, sondern die Töchterkollektiv-Jen dazugekommen. Wir haben mal Videos miteinander gemacht und das Töchterkollektiv hat praktisch den Frauenstreik organisiert, der jetzt am 9. stattgefunden hat. Und ja, inhaltlich haben sich da einfach viele Themen überschnitten bei uns. Und ich supporte den Streik, der da organisiert worden ist. Und ich denke, Cis-Männer, wie ich einer bin, sollten ihre Privilegien nutzen, um dem feministischen Kampf zuträglich zu sein. Und das habe ich versucht, mit Reichweite oder Videos oder Beratung oder sonst wie auch immer. Genau, so bin ich da dazu gekommen.
Genau, und ich einfach dann über Hamsti hinweg, weil ja, wir sprechen generell auch so relativ viel über feministische Themen im Privaten, zum Gucken, wie würde die andere Person das einordnen, und darüber dann direkt so die Brücke geschlagen. Hey, wäre das nicht interessant für uns beide? Ja, passt.
Ja, sehr, sehr cool. Wir bleiben vielleicht tatsächlich mal noch einen Moment bei dem Frauenstreik und euren Spielen. Wenn ihr jetzt auch rückblickend, und ihr dürft gerne auch erklären, warum und wie generell euer Fazit ist, nachdem der jetzt stattgefunden hat, wenn ihr ein Spiel über diesen Frauenstreik 2026 entwickeln müsstet oder wolltet, was wäre das primäre Ziel des Spiels? Also so ein Hauptquest, Hauptstory? Und hättet ihr eine Idee, wer der Endgegner wäre?
Ich sag, der Endgegner wäre Thomas Gottschalk. Und ich sag, Die Quest wäre Wetten, dass ohne Frauen und Flinterpersonen in der Gesellschaft so gar nichts läuft. Und aufdecken, in welchen Lebensbereichen überall unterbezahlte oder unsichtbare Care-Arbeit und Arbeit von Flinterpersonen geleistet wird.
Sehr, sehr cool.
Ich hätte jetzt direkt an so ein Sims-Spiel gedacht, wo tatsächlich alle Figuren, die Care-Arbeit sonst so übernehmen, einfach für ein Jahr verschwinden und alle anderen müssen quasi machen, was sonst Menschen, die Care-Arbeit machen, übernehmen. Und dann mal gucken, wie lange das Ganze gut geht oder wie sagenhaft das Ganze scheitert, weil bestimmte Character-Perks, wie weigert sich XY zu tun, dann wirklich ja, in der Realität funktionieren würden oder nicht funktionieren würden. Also so eine Art bisschen abgefuckteres Sims, glaube ich, wäre ganz cool. Ja, und Endziel, patriarchale Strukturen abbauen, aber das noch in einen smarteren Satz verpacken, der mir jetzt gerade spontan nicht einfällt.
Sehr, sehr cool. Es hören gerade nicht, aber vielleicht später im Nachgang dann SpieleentwicklerInnen von uns zu. Vielleicht finden sich die Ideen irgendwann wieder. Ich hätte beim Erstellen der Frage auch überlegt, gerade so in den letzten Tagen, ob Manuel Hagel und Jens Spahn irgendwo Zwischenbosse sein würden.
Ich bitte darum.
Also ich sag, wie es ist, wenn es ein Game gibt, wo Thomas Gottschalk der Endgegner ist, ich würde ein Placement in meinem Stream machen, würde ich sofort anbieten. Wäre ich sofort dafür zu haben.
Perfekt.
Das ist notiert. Ich gebe das sofort weiter, sobald ich erfahre, dass jemand dieses Spiel macht. Okay, dann wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen, über Spiele zu reden und wir hatten ja auch uns vorgenommen, einfach weil wir ja natürlich uns als Gaming-Community verstehen und viele Games Politik auch machen, noch mehr über Gaming-Communities und Spiele zu sprechen. So ein bisschen ist es, glaube ich, schon deutlich geworden, aber wollt ihr noch mal so ein bisschen allgemeiner sagen, was euer Bezug zu Videospielen ist, eure Perspektive darauf?
Ja, möchtest du den Anfang machen? Mhm. Passt, dann trinke ich noch mal was.
Nee, mach ruhig. Okay. Also, ich zocke schon über 20 Jahre und as I say that, tut mir der Rücken weh. So angefangen hat es so mit kostenlosen Games aus der Computerbild-Spiele damals noch und irgendwie einsamen Stronghold Crusader-Abenden. Dann hatte ich jahrelang eine eigene Multigaming-Community mit 150 Mitgliedern oder sowas. Mit Liga, ESL und Uniliga haben wir gespielt in Counter-Strike. Und heutzutage einfach mehr Casual Games. Wie gesagt, man kommt halt in ein Alter, ne? Und auch, es ist so ein bisschen, wo das Pendel hinschwingt mit, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Politik und mit Gesellschaft und mit dem Weltgeschehen. So einfach ein bisschen Eskapismus.
Ja, mein Bezug zu Videospielen ist, Eskapismus beschreibt es ziemlich gut. Bei mir sind es auch über 20 Jahre und ich fühle das mit dem knackenden Rücken dabei auch sehr. Ich habe mich damals immer in Stories geflüchtet, die so ein bisschen, wo man eben der Underdog ist, ne, wo man manchmal gegen Gott ankämpft oder einfach irgendwie so große Stories, wo man Dinge tut, die man im echten Leben nicht tun könnte und habe mich darüber weiterentwickelt, wo ich so dachte, ah, so ein bisschen Aktivismus im echten Leben wäre ja nicht verkehrt, wenn das mal ein paar Menschen machen würden und war natürlich naiv, weil natürlich machen das super viele Menschen, aber über diese Spiele, die einem dann Motivation gegeben haben, bin ich dann dazu gekommen, dass ich selber auch mal den Mund aufgemacht habe und ich finde, generell kann man dadurch einfach sehr viel lernen und übernehmen ins echte Leben, wie man mit Menschen umgeht, was man eventuell auch nicht tun sollte. Und ja, wir alle lieben den Underdog. Selten möchte das mal jemand wirklich auch sein. Ich glaube aber, das kann eine sehr gute Motivation sein.
Ich finde das voll schön, tatsächlich. Also gerade auch diese Perspektive, Dinge mal zu tun, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Auch wenn das sofort die Frage ist, ob man dann nicht einfach in Spielen schläft und danach erholt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Gibt es, und da kommen wir vielleicht gleich schon zu Fragen, die so ein bisschen schwieriger sind, gibt es weibliche oder zumindest nicht männliche Main-Character in Spielen, die ihr gespielt habt, die euch irgendwie beeinflusst haben, beeindruckt haben oder irgendwie sonst Impact hatten? Und könnt ihr sagen, warum?
Also bei mir war es damals aus Detroit Become Human Kara. So diese Veranschaulichung von der Thematik häusliche Gewalt und Ausbrechen aus solchen Machtstrukturen. Weiß nicht, ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten, so dieses Perspektiven aus der ersten Person irgendwie mitkriegen, macht nochmal was, weil ich als Cis-Mann habe mich damit in meinem Leben nicht befassen müssen bisher. Und allgemein in Detroit Become Human auch die Einbettung vom Thema Rassismus als Androids gegen Menschen praktisch war super smart gemacht. So das ganze Game ist intersektional irgendwie. Und Kara als eine der Hauptcharaktere hat mich da auf jeden Fall, ist mir im Gedächtnis geblieben, hatte Impact.
Bei mir wäre es eine Hauptcharaktere von einem meiner Lieblingsgames, Tales of Symphonia. Und zwar wäre das Colette. Das ist quasi die Auserwählte, die sich am Anfang noch aufopfert, um die Welt zu retten. Also wahrhaftig körperlich und geistig sich aufopfert und quasi alle ihre menschlichen Sinne verliert dadurch. Und im Laufe der Story entwickelt sich das aber zu so einem, ey, ich muss das nicht tun, um die Welt zu retten. Die Welt kann auch anders bestehen, als dass ich alles von mir aufgebe. Und ich habe das erst relativ spät in meinem Leben realisiert. Aber dieses Spiel generell hat so viele tolle Möglichkeiten, zum einen über Rassismus aufzuklären, über Feminismus und so, aber alles in so einer niedlichen kleinen Story verpackt, die man als Kind halt überhaupt nicht checkt. Und das ist mir nachhaltig tatsächlich hängen geblieben, weil es da eben viele weibliche Charaktere gibt, die sehr, sehr stark sind und auch nicht nur charakterlich, sondern auch körperlich sehr, sehr stark sind. Und das, ja, wäre es bei mir so generell das Spiel aber auch.
Cool, ich finde die Frage total spannend, weil ihr auch beide Beispiele genannt habt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das klingt sehr, sehr großartig. Vielleicht wollen die Menschen, die zuhören, auch mal ihre Antwort auf diese Frage irgendwie in den Chat oder später dann in die Kommentare packen, weil es würde mich voll interessieren, so eine kleine Sammlung zu erstellen von coolen weiblichen Charakteren. Ihr habt ja beide auch erzählt, dass ihr schon relativ lange spielt. No offense, aber habt ihr so ein bisschen mitbekommen, wie sich das Frauenbild in den ganzen Jahren entwickelt hat? Also wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen, aber was würdet ihr sagen? Wie hat sich das aus eurer Sicht entwickelt? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Gab es irgendwie Wellen? Erzählt mal so ein bisschen aus den Communities, in denen ihr euch aufgehalten habt quasi. Also natürlich alles in Bezug auf Videospiele, aber
ja, genau. Also ich würde behaupten, es ist ein bisschen besser geworden. Es ist aber auch so ein bisschen diese Dualität zwischen Menschen geben sich wahnsinnig viel Mühe, um Spiele inklusiver zu machen. Und dann gibt es aber auch das genaue Gegenteil für Menschen, die super sauer sind, wenn das passiert. Also ja, man kennt es ganz klassisch, Red Pill. Es gibt dann auf Steam sowas wie den Woke-Detector, wo man sich Spiele ausfiltern lassen kann, die auch nur ansatzweise woke sein könnten. Und also ich habe generell schon das Gefühl, dass das Frauenbild besser wird auch. Aber es sind so Baby-Steps und dann gibt es noch immer jemanden, der da ja, am Kragen hält und das nicht zulassen möchte. Insgesamt glaube ich aber, dass Charaktere komplexer werden, dass weibliche Charaktere nicht nur auf Fanservice aus sind, sondern dass man da schon viel versucht, aber leider einfach noch auf viel Gegenwind stößt.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also es ist progressiver als früher, aber es ist noch deutlich Luft nach oben. Das kann ich nur so unterschreiben. Ja.
Das klingt angemessen ernüchternd. wenn wir jetzt über den reinen Inhalt der Spiele oder das Storytelling, Character Building mal so ein bisschen rauszoomen auf quasi die Communities, fangen wir mal mit dem Thema Streaming an. Was würdet ihr sagen, wie nehmt ihr das wahr, wenn Frauen streamen? Wie wird das wahrgenommen? Wie wird mit denen umgegangen? Gibt es irgendwie eine Gefahr? Das ist eine sehr offensichtliche Frage, ich weiß. Aber gibt es eine Gefahr, der sie sich aussetzen? Und gibt es vielleicht Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht, auf die ihr aber aufmerksam machen wollen würdet? Und damit verbunden vielleicht, was würdet ihr euch von der Gaming-Community in Anführungszeichen oder kleineren Gaming-Communities, die dann eher so kleinere, privatere Gruppen oder auch Discord-Server sind. Was würdet ihr euch da wünschen?
Also Gefahren gibt es natürlich, klar. Das wäre für mein Empfinden großer koordinierter Hass. Also das mag man sich erstmal nicht vorstellen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, aber es gibt tatsächlich einfach ganze Channels, die sich darauf auslegen, einfach nur Frauen das Leben schwer zu machen oder auch Flinterpersonen auf Twitch und anderen Streaming-Plattformen. Und ich finde das ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil man da auch vorab super wenig tun kann, um sich vorab zu schützen, sondern meistens ist es eher so ein bisschen Prävention und dann, was macht man, wenn es schon passiert? Ich finde es aber ja, einfach schlimm, dass man sich dem aussetzen muss, dass man überhaupt über solche Präventionsdinge nachdenken muss. Und ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe früher tatsächlich sehr regelmäßig gestreamt, hatte eine relativ große Twitch-Community auch. Und mir wurde das Ganze tatsächlich komplett madig gemacht, weil zum einen hat man versucht, mich zu doxen. Und zum anderen ist es irgendwann dazu gekommen, dass bei jedem Stream, den ich angeschmissen hatte, haben mich Leute nach sexuellen Gefälligkeiten gefragt. Also das ging dann bis, zeig mal Achselhöhle, bis ich schick dir 10.000, wenn du mir ein Video schickst, wie du XY tust. Und das war irgendwann in so einem Ausmaß, dass ich komplett die Lust daran verloren habe, irgendwie überhaupt noch mal zu streamen. Und ich glaube, sowas müssen sich Menschen, die jetzt nicht betroffen sind, wahrscheinlich eher nicht so aussetzen. Und das ist einfach eine auch mentale Gefahr, die man vorher nicht auf dem Schirm hat, gerade auch mit Deepfakes und das Ganze, was man da so mitbekommt. Das ist wahnsinnig traurig, aber man muss sich da mental drauf vorbereiten, weil mich hat das damals sehr schockiert. Ich hatte das, bevor es mich betroffen hat, nicht so krass auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich.
Also ich würde denken, was auch eine schwierige Sache oder eine Gefahr ist, sind parasoziale Beziehungen. Also wenn man sich so die Causa Honeypoo mal anschaut, ne, die wird halt in aller Öffentlichkeit gestalkt und das halbe Internet feuert den Stalker an, finde ich. Also, ja. Ich finde da keine Worte dafür. Und das sind gerade Männer im Internet, die, ich sag mal, öfter mal einsam sind, geprägt von pornografischen Inhalten und wie schon angesprochen Deepfakes, die dann auch damit einhergehende Frauenbilder haben, die sich da Sachen rausnehmen im Schutz der Anonymität, wo es schwierig ist, wirklich Worte dafür zu finden, für mein Verstehen. So, da auch gab es auch jüngst erst einen Fall Sexualisierung von Frauen, finde ich super problematisch, gab jetzt gewisse Clip-Kanäle, die VTubing-Avatare anhand ihrer physischen Beschaffenheiten, würde ich das jetzt mal gerankt haben. Und ich denke, gerade so diese Objektifizierung und diese grenzüberschreitenden Verhalten Frauen gegenüber ist so das, oder mit die größten Gefahren im Streaming-Bereich für Frauen.
Ja. Ja, und wenn ich dann direkt einmal auf Schutzmöglichkeiten gebe, falls das mal jemand ausprobieren möchte zu streamen, unbedingt eine super gute Moderation. Also alleine wird man dem gar nicht her. Klare Regeln vorher festmachen, sich am besten solidarisch vernetzen mit anderen Flinterpersonen oder Menschen, die einem einfach unterstützen können, auch wenn es mental mal ein bisschen viel wird. Ganz wichtig, starke Wortfilter für personenbezogene Daten, die man vorher einrichten muss, weil gerade Doxing ist eine Riesengefahr. Leute werden Dinge versuchen und sich vorab zu schützen, ist einfach wichtig. Und Aufklärung, dass sowas passieren kann. Also, dass man da, egal was für eine kleine Community man hat, nicht vorgefeit ist. Das wäre sehr, sehr wichtig, falls ihr selber mal streamen möchtet.
Ja. Und für
Danke, da wollte ich nämlich, ja.
Nur noch ein kleines Addendum für Männer und straighte Cis-Personen, sage ich jetzt mal so, zeigt euch solidarisch. Wenn im Chat irgendwelcher Mist passiert, dann sagt da was dazu, lasst es nicht einfach passieren, ob das jetzt der Streamerin gegenüber ist oder queeren Personen oder sonst irgendwas. So Gegensprech ist auch immer eine wichtige Geschichte als Community.
Ja, auf jeden Fall.
Danke, also gerade auch für die Tipps und auch für den Aufruf nochmal, super wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, dass man sich das so in dem Ausmaß gar nicht vorstellt. Ich habe mich selber nicht gestreamt, aber ich wurde auch schon von dem Ausmaß von da war es weniger Doxing, aber sehr, sehr, explizite Kommentare rund um alles, was irgendwie entweder körperlich zu beleidigen ist oder sich sonst wie vorzustellen ist. Und das war nur Instagram und nur TikTok. Insofern, und gerade die angesprochene parasoziale Beziehung ist ja auf Twitch nochmal viel, viel leichter herzustellen und passiert viel, viel schneller. Ja. Ich wollte nochmal vielleicht darauf eingehen, auch gerade, wenn du dich damit wohlfühlst, da mehr drüber zu sprechen, Jen, wie man dann damit umgeht und wie man sich dann Hilfe holt. Ich weiß nicht, wie war dein Umfeld? Wo hast du Support gefunden in der Situation? Wie bist du generell damit umgegangen, wenn ich fragen darf? Du musst natürlich nicht, wenn du dich nicht wohlfühlst, darüber zu sprechen.
Doch, das passt, ist alles fein. Direkten Support habe ich mir tatsächlich von Allies geholt, weil ich muss zugeben, in der Zeit, in der das passiert ist, da hatte ich noch nicht das starke Flinter-Netzwerk, wie ich es jetzt habe. Und das war für mich damals wahnsinnig schwierig, weil keiner konnte sich so richtig in die Perspektive reinversetzen, sondern es war eben typisch klassisch Gaming-Community, überwiegend geprägt von männlichen Menschen. Und ich habe dann zwar erzählt, wie sehr mich das belastet, wie das passiert und so weiter, aber so richtig nachvollziehen konnte das niemand. Und ich habe es versucht, lange nicht an mich ranzulassen. Ich habe das dann auch noch, ich glaube, 2 Jahre insgesamt durchgezogen. Aber irgendwann war das wirklich so ein tägliches Ding, dass mich das zermürbt hat und ich irgendwann tatsächlich gar keine Lust mehr auf Streaming hatte. Also es hat es mir tatsächlich komplett verdorben. Ich habe dann damit aufgehört. Und habe auch noch nicht wieder reingefunden. Ich hätte mir in der Zeit selber ein stärkeres Netzwerk schaffen müssen, damit mich das nicht so zermürbt, weil ich bin ganz ehrlich, so wenn das irgendwie über ein halbes Jahr jeden Tag passiert, ist das was anderes, als wenn das über 2 Jahre jeden Tag passiert. Gerade weil man sich irgendwann dann doch in den Kopf nicht einreden lässt, aber ne, man wird einfach zermürbt, dass man sich so denkt, ey, ich bin doch so viel mehr als jetzt nur meine Assets, ich will es mal so nennen. Und es nervt einfach täglich, wenn man dann da wieder sitzt und irgendeine sexuelle Gefälligkeit performen soll. Und ich habe das nie gemacht, ne? Also nochmal ganz kurz, um das klarzustellen. Aber es hat Leute nicht davon abgehalten, es zu versuchen. Und mein größter Knackpunkt war dann irgendwann, als Menschen angefangen haben, mich in großen Streamern deren Content zu taggen, mit so Hinweisen wie von wegen, ey, bei Monte kannst du dich melden, weil der mag Achselhöhlen anscheinend. Und also ich hatte wirklich Angst, dass einer dieser großen Streamer, die eben wirklich nicht für Feminismus bekannt sind, dann auf mich aufmerksam wird und dass ich dann meines Lebens nicht mehr pro werde. Also habe ich es dann gelassen. Das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr, mich macht das nur noch unglücklich und wenn ich zu viel Aufmerksamkeit in die Richtung bekomme, dann kann ich meinen Alltag nicht mehr bestreiten, also lasse ich es.
Sehr nachvollziehbar. Aber tatsächlich dieses Taggen bei anderen Streamern, das, ich wollte gerade gendern, aber wahrscheinlich muss ich das gar nicht. krass. Also das ist tatsächlich auch nochmal so eine Ebene, bei der ich auch nicht gedacht hätte, dass man, also wie auch auf die Idee kommt. Aber gut.
Ja, aber ganz kurz, das, was Haru auch sagt, der Bannfinger, ja, der saß bei mir locker, aber die Leute machen sich halt dauerhaft neue Accounts. Ne? Also wenn dir wirklich jemand auf den Keks gehen möchte, dann findet jemand Wege. Also das ist dann leider kein Garant dafür, dass das aufhört.
Vielleicht bleiben wir noch mal so einen Moment bei Twitch oder Streaming generell, aber vielleicht vor allen Dingen bei Twitch. Die Algorithmen sind ja nun tatsächlich dafür bekannt, dass sie im Zweifelsfall patriarchale Strukturen nur weiter reproduzieren. Nicht nur auf Twitch, sondern basically auf allen Plattformen. Aber habt ihr eine Idee, wie oder seht ihr Möglichkeiten, dass man das trotzdem cool für feministische Zwecke nutzen kann oder dass man da trotzdem was bewegen kann? Oder ist es eher so ein, das Thema kommt da nicht durch und vielleicht gibt es eher andere Orte, wo man das platzieren will, Gefühl?
Also ich habe gerade auf Twitch das Gefühl, dass schon auf jeden Fall ein Interesse da ist. Ich habe früher Gaming gestreamt und bin jetzt auf politische Reactions so ein bisschen umgeschwungen. Auch aus der Community von damals sind Leute, die sich mit dem Thema Feminismus noch so gar nicht auseinandergesetzt haben, die jetzt aber wieder im Chat da sind und auch tatsächlich offen sind für Input und für Impulse. Also ich denke schon, aber das mit den Algorithmen ist natürlich ja ein offenes Geheimnis. Man braucht sich auf sämtlichen right-wing-owned Social-Media-Plattformen nur mal umschauen und die Reichweite von der sogenannten Alternative für Deutschland zu Gemüte führen, ne? Dass das natürlich bevorzugt wird. Und ich denke, was man da machen muss als Community, die progressiv gerichtet ist, dass man einfach den Content teilt, kommentiert, liked und halt schaut, dass man Reichweite auf diese Posts kriegt. Und zu der Frage, die du gestellt hast, ob man da was erreichen kann, ich denke ja. Also plattformübergreifend, egal welche Plattform, lässt sich auf jeden Fall was machen und was erreichen auch.
Ja, dem würde ich mich anschließen und noch ergänzend dazu sagen, dass es dann eben auch schön und einfach für einzelne Individuen ist, positiven Content zu pushen. Ne? Also man weiß ja mittlerweile, wie so ein Algorithmus funktioniert und ich weiß, es wird allen progressiven Menschen schwer gemacht, aber gerade wenn man dann eben besonders nennenswerte Inhalte teilt und sei es mal wieder in die 50. Story, alles hilft. Also jeder Tropfen macht den Regen und es ist keine Einzelleistung von irgendwem, sondern je mehr man sich vernetzt, je mehr man positive Dinge teilt, desto verhältnismäßig einfacher werden wir das irgendwann auch zusammen haben. Deswegen ganz großer Appell von meiner Stelle, wenn ihr positive Dinge seht, blastet die in die Welt hinaus.
Richtig guter Aufruf. Ich glaube, das tun wir leider viel zu wenig und ich habe das Gefühl, dass wir so insgesamt irgendwie als progressive Menschen, die im Internet irgendwie Content produzieren, wirklich da auch noch besser werden können, uns gegenseitig zu unterstützen. Die Rechten können das leider viel zu gut.
Ja.
Und ich glaube, wir haben da echt noch so ein bisschen Nachholbedarf, das konsequenter zu machen. So insgesamt, gar nicht als auf spezifische Bereiche irgendwie bezogen, aber so ein insgesamtes Gefühl von irgendwie kriegen wir das noch nicht ganz so gut hin.
Ich denke, und da habe ich letztens einen Take dazu gehört, den ich ganz interessant fand und hier einfach mal in den Raum stellen möchte. Die rechte Community ist besser darin, Gemeinsamkeiten zu finden und die progressiv-linke Community zerfasert sich oft, anstatt Gemeinsamkeiten zu finden und da eine Pull-Richtung zu finden. Und das fand ich einen sehr interessanten Take. Vielleicht liegt es auch ein bisschen da drin.
Es ist aber natürlich auch so Ding der Sache, wenn man sagt, die finden einfache Gemeinsamkeit, wenn der gemeinsame Nenner immer Menschenhass ist, ist das so ein breites
genau.
Spektrum, ne?
Genau,
das ist natürlich dann auch super einfach.
Genau,
Aber ja.
Ja, nee, stimmt schon. Also es ist natürlich, wenn man einfach generell Menschen, die anders sind, als man selbst hasst, dann ist es auf jeden Fall leichter, sich darauf zu einigen, als darauf zu einigen, was genau man besser machen will. Das auf jeden Fall. Seht ihr denn, ich weiß nicht, inwiefern ihr dazu was sagen könnt oder wollt, aber vielleicht ein bisschen aus euren Erfahrungen einfach berichten, gibt ihr oder seht ihr Unterschiede zwischen der Videospielgemeinschaft beziehungsweise Online-Spielgemeinschaft und so dieser ganzen Gesellschaftsspiele-Bubble und analogen Spielgemeinschaft? Und gibt es vielleicht was man voneinander lernen kann als, ja, von den jeweils anderen, in Anführungszeichen, wobei ich glaube, die Grenzen sind da eh fließend, aber...
Also ich kann da nur was zur Pen-and-Paper-Community sagen, für offline und analog. ich denke, dass die Online-Community teilweise viel von meinen Pen-and-Paper-Erfahrungen her, ne, gesprochen, von der Pen-and-Paper-Community lernen kann, weil ich denke, dass die Pen-and-Paper-Community oft schon mal einen Tag älter und ein bisschen reflektierter ist und oft von auch marginalisierten Personen, kann aber auch sein, dass das meine Echokammer ist, ne, als Safer Space genutzt wird, und wenn die ganze Gruppe den auch zu so einem macht, inklusive Spielleiter, dann hat es sehr großes Potenzial, auch sehr heilsam zu sein. Und ich denke, das kann eine Online-Community von zum Beispiel diesen Pen-and-Paper-Communities eben lernen, dass ein Miteinander stattfinden sollte und muss.
Ich hatte jetzt gesagt, der größte Unterschied zwischen digitalen Communities und halt analog ist einfach, dass digitale Communities natürlich größer und anonymer sind. Dadurch eskalieren Konflikte einfach viel, viel schneller, als man sich das jetzt auch wieder im echten Leben trauen würde. Analoge Communities dementsprechend natürlich sehr viel persönlicher, aber auch dadurch, apropos Echokammer, nicht automatisch inklusiv. Das bedeutet, hängt natürlich immer ab, mit wem man denn da wirklich abhängt und was man da so an sich ranlässt. Ich glaube, generell können beide Szenen ein bisschen voneinander lernen. Die digitale Community generell kann davon lernen, Konflikte nicht so schnell eskalieren zu lassen und sich darauf zu besinnen, dass die Menschen hinterm Rechner tatsächlich echte Menschen sind und generell ein bisschen empathischer miteinander umzugehen. Und analoge Communities, die einfach, dass man sich eben nicht nur in dieser Echokammer befindet. Wenn es jetzt eine gute Echokammer ist, sei das mal dahingestellt. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die eben, ne, wie man es von früher kennt, Dungeons and Dragons im Keller und mit den gleichen 5 Freunden, wo dann das Spiel zwar nett ist, aber keine inklusive Perspektive geschaffen wird manchmal. Also ich glaube, so ein Geben und Nehmen wäre generell nicht verkehrt, wenn man ein bisschen in beides eintaucht und sich the best of both worlds quasi zu Gemüte führt.
Ich finde das tatsächlich einen schönen Gedanken. Ich versuche, jetzt kommt ein harter Themencut, und ich habe die ganze Zeit überlegt, so während ich zugehört habe, wie ich das elegant machen kann. Mir ist nichts eingefallen, deshalb stelle ich einfach die Frage. wir haben jetzt ganz viel auch über die Communities gesprochen und wollen uns vielleicht so ein bisschen mehr die Spiele selbst angucken und Spielmechaniken und davon jetzt vielleicht tatsächlich mal die man irgendwie als Spielende auch mehr oder weniger aktiv mitbekommt, wie Kooperation, Ressourcenmanagement oder Strategie. Ich will nochmal zurück auf diesen Streik. Meint ihr, es gibt da was, oder seht ihr da irgendwie Potenzial, dass man davon lernen kann, Streiks oder Veränderung im echten Leben zu organisieren oder unsere Strukturen da irgendwie besser zu machen mit?
Also zum Strukturen sichtbar machen kann ich, ich spreche mich erneut für Minecraft aus. Es ist ein kooperatives Spiel mit Ressourcenmanagement, und es kristallisiert sich bei größeren Gruppen und so Serverprojekten, in denen ich bisher teilgenommen habe, immer schnell heraus, dass es halt so Leute gibt, die Adventuren gehen, Leute gibt, die ja so ein bisschen das Management und die Care-Arbeit, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, übernehmen, und dass solche Strukturen nicht nur in einem Real-Life-Kontext, sondern halt auch in einem Videospiel-Kontext geschehen und sichtbar gemacht werden, ist da, glaube ich, das Potenzial, so in meiner Wahrnehmung.
Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ich habe jetzt nichts Smartes hinzuzufügen.
Das ist alles gut. Ich wollte nur die Möglichkeit geben, das zu tun. Tatsächlich kommt, und deshalb finde ich das ganz spannend, dass du das angesprochen hast, in der Vorbereitung kam aus unserer Podcast-AG noch eine Frage, die ich super spannend fand. Ich will das transparent machen, dass ich nicht so smart war, mir die auszudenken. Und es geht da vor allen Dingen um ja auch die Care-Arbeit, die ja teilweise im echten Leben häufig unbezahlt passiert und auch wenig gesehen wird. Das ist ja eins der großen Dinge, auf die auch der Frauensteig zum Beispiel aufmerksam gemacht hat. Und da kam die Frage, die ich super spannend finde und auf eure Gedanken auch gespannt bin. Seht ihr diese Dynamiken auch in Gaming-Communities oder Gildenstrukturen zum Beispiel? Und wenn ja, wie brechen wir das auf?
Auf jeden Fall. Ich kenne das nur aus meiner bisherigen Gaming-Erfahrung. Also es gibt immer irgendeine Person, die Events organisiert, die Konflikte moderiert, auch so ein ganz, ganz wichtiges Ding beim Gaming zusammen. Es gibt Menschen, die kümmern sich um neue Mitglieder, quasi so ein typisches Onboarding, wie man das sonst vom Arbeitskontext kennt. Und alle diese Arbeit ist extrem wichtig, wird aber oft nicht gesehen und Schrägstrich, wenn sie von nicht blinden Personen übernommen wird, auch gerne mal negativ konnotiert. Deswegen denke ich einfach, diese Sachen sichtbar machen und nicht automatisch davon auszugehen, dass zum Beispiel blinde Personen jetzt die Care-Arbeit im Konfliktpotenzial übernehmen, automatisch zugeschrieben bekommen, weil das ist mir in der Vergangenheit tatsächlich oft passiert, sondern dass man einfach sagt so, hey, die weiblichen Personen sind jetzt nicht der Sandsack, wo man allen belastlos wird, sondern versuchen vielleicht kollektiv an guten Lösungen zu arbeiten und diese Care-Arbeit dann auch zu, ja, nicht nur dankend anzunehmen, sondern auch wirklich mal auszusprechen, weil ganz, ganz viel passiert hinter den Kulissen, was einem nicht bewusst ist. Und wenn man in der Situation ist, dass man diese Care-Arbeit übernimmt, ist man vielleicht auch manchmal so ein bisschen verschämt und möchte jetzt nicht sagen, ey, ich mache hier gerade ganz viel Emotional Care für euch alle. Sondern einfach, wenn das einem vom Außen auffällt, vielleicht mal drauf aufmerksam machen, vielleicht sich gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen. Das wäre jetzt so mein Take dazu. Weil diese Dinge passieren. Diese Care-Arbeit gibt es auch in jedem kooperativen Spiel und ja, sie wird viel zu oft einfach nicht kommentiert.
Ja, das sehe ich auch so. Also bei mir ist auch so die Erfahrung aus dem Community-Work damals, dass oft sich Flinterpersonen so eine Betreuungsrolle eben annehmen, wie Jen gerade schon gesagt hat, so Vermittlungsarbeit auch so zwischen den Mitgliedern. Und was mir auch verstärkt aufgefallen ist in vergangenen Dynamiken, in denen ich mitgezockt habe, aufgeklärtere Flinterpersonen geben ganz viel kostenlose Aufklärungsarbeit weiter und teilweise auch gegen starken Widerstand, gerade in so, ich sag mal, inzelhaften Kombinationen. Also wir hatten da mal eine Unterhaltung über ein inklusives Bild in einem Spiel, das man mit einer Hand spielen kann und jemand hat da ganz rigide Gegenpositionen bezogen, dass es viel zu einfach sei und warum da die Teilhabe, das muss doch nicht sein, die können dann halt nicht alles mitmachen und da hat damals auch eine Flinterperson sehr stark Gegenpositionen dazu bezogen und da Aufklärungsarbeit geleistet. Ich glaube, sowas fällt auch oft eben Flinterpersonen zu.
Voll. Und wahrscheinlich nicht nur denen, und das kommt so ein bisschen, das bringt mich zu der nächsten Frage nach Intersektionalität im Gaming oder auch in Gaming-Communities. Wie stellen wir sicher oder gibt es Ideen, die ihr habt oder auch Erfahrungen, die ihr vielleicht schon teilen könnt, dass Feminismus im Gaming dann eben nicht nur die Perspektive weißer Cis-Frauen abbietet, sondern auch Barrieren für Transpersonen, für Frauen of Color oder eben behinderte GamerInnen irgendwie einreißt? Habt ihr da noch mehr coole Beispiele oder habt ihr vielleicht noch mehr Ideen? Wünsche.
Also mein ganz großer Wunsch in der Richtung wäre, dass Entwicklerteams nicht immer nur die gleiche Personengruppe einstellen. Also je inklusiver wir quasi schon diesen Prozess der Entwicklung machen, desto inklusiver werden natürlich die Spieler auch. Weil wenn man nicht betroffen ist, fehlt einem immer eine ganze Ecke Perspektive. Ich werde die Perspektiven von betroffenen Menschen, die von anderen Marginalisierungen betroffen sind, einfach nie komplett verstehen können. Und dementsprechend braucht es diese Perspektiven einfach schon von der ersten Sekunde an. Es nützt nichts, wenn man das irgendwie versucht, sich herzuleiten, sondern einfach den Raum da schon schaffen wäre super. Und dementsprechend aber auch Games boosten, die eben von inklusiveren Teams entwickelt werden, auch wenn das jetzt keine AAA-Games sind. Das wäre für mich jetzt so ein ganz großes Ding, wo ich sage, da können wir dann auf eine Zukunft hinsteuern, wo dann Perspektiven tatsächlich auch wahrheitsgetreu beleuchtet werden können und vielleicht nicht nur so flach wie bis dato in den Medien, wo es dann nicht nur um Tokenism geht, sondern eben wirklich Perspektivwechsel anregt und nachhaltig was verändern kann.
Ja, würde ich so unterschreiben. Also einfach betroffene Personen zu Wort kommen lassen oder selber entwickeln lassen. Vor allem auch so die historischen Wurzeln des Feminismus so mit berücksichtigen. Das waren halt auch keine weißen Cis-Frauen, die da original gekämpft haben, sag ich mal, sondern direkt mehrfach Marginalisierte. Und das kann halt nur intersektional funktionieren. Genau. Und das abzubilden und die Leute zu Wort kommen zu lassen, ist, denke ich, so der Kerngedanke.
Gibt's noch mehr, was ihr euch von Spielen, wo wir gerade bei den Spieleentwickelnden sind, von Spieleentwickelnden wünschen würdet?
Ich wollte jetzt, ja, mehr Diversität in. Ja, in Teams war mein großes Kernding. Ja, Inklusivität generell, ja, barrierefreie arm, also frei kann man ja nicht sagen, weil nichts ist wirklich barrierefrei, aber möglichst barrierearme Games entwickeln, all so eine Sachen. Aber es geht, glaube ich, so Hand in Hand mit diversere Teams einstellen, weil man dann eben automatisch Dinge mitdenkt, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat.
Also ich denke, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so echte Lebensrealitäten abbilden und vor allen Dingen auch alles ab von Norm, schön, weiß, cis, hetero, ne, und die auch außerhalb der Klischee-Rollenbilder halt einfangen. Jen hat gerade schon Tokenism angesprochen, dass man ja halt einfach tiefe, komplexe Charaktere schreibt und nicht irgendwie eine Checkliste, die man abhaken muss. Ein ganz persönliches Ding von mir, nicht das tausendste Rework, das ich nur neu besetze, sondern originäre Geschichten von Betroffenen erzählen und diese Perspektiven und Lebensrealitäten eben einfangen. Und auch toxisch-männliche Rollenbilder in Games ganz aktiv brechen, ist super wichtig. So, Männer dürfen Gefühle haben, Männer dürfen traurig sein, so auch wenn Männer nicht primär unter dem Patriarchat leiden oder nicht die Hauptgruppe, für mich zumindest im feministischen Kampf sind sie doch eine Gruppe, die da mit dazugehört und mitgedacht werden muss, weil diese Machtstrukturen eben auch dadurch abgebaut werden, dass diese toxischen männlichen Rollenbilder ja abgebaut werden.
Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Also gerade auch aus dieser Idee, die wir vorher schon angesprochen hatten, oder ganz am Anfang angesprochen hatten, sich tatsächlich reinversetzen zu können und dass das der große Vorteil von Spielen ist. Ich glaube, dass gerade das ganz, ganz viel Bewusstsein schaffen kann auf einen vergleichsweise einfachen Weg oder nahbaren Weg auf jeden Fall zumindest.
Ja.
Das ist so eine kleine Ankündigung an jetzt alle, die live da zuhören. Wir nähern uns so langsam dem Ende des vorbereiteten Fragenteils. Also wenn ihr dann gleich noch Fragen habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, schreibt die gerne schon mal in den Chat oder macht euch bereit, sie in den Chat zu schreiben. Ich würde vorher noch mal eine kurze Frage stellen wollen, wie einfach die zu beantworten ist. Wenn ihr jetzt einen Feminismus-Workshop anbieten wollen würden, welches Videospiel würdet ihr sagen, ist jetzt schon ein gutes Beispiel? Fällt euch da eins ein?
Ich kann mich dann nur wieder für Minecraft aussprechen, aus den vorhin genannten Gründen. Es ist halt, Minecraft ist halt so ein großes Miteinander. Klar kannst du es auch alleine spielen, aber es ist halt einfach eine Gruppendynamik in eine Videospielwelt mit eben ganz verschiedenen Teilbereichen, ne? Und da eben auch diese Care-Arbeit, jemand bleibt zu Hause, bestellt das Feld oder züchtet Tiere, bla bla bla. Ne? Es gibt da ganz viele verschiedene Dinge, gerade mit Modpacks, da bin ich sowieso größter Fan davon. Ja, ich denke, man kann in Minecraft dadurch, dass es so vielseitig ist, so viel Dinge organisieren, reininterpretieren und zum Hauptthema machen, dass das auch dafür geeignet ist.
Cool. Der Minecraft-Werbenblog wird auf jeden Fall zusammengeschnitten.
Ich habe es gerade auch gedacht, man könnte das Ganze dann ja natürlich noch aus einer anderen Sicht beleuchten. Wenn man dann diese Sachen tatsächlich aufnimmt, könnte man in der Theorie danach das Footage, was man hat, auch wieder analysieren, so, ey, welche Machtstrukturen haben sich hier heute gezeigt und wie kann man die eventuell fürs nächste Mal aufbrechen? Und da könnte man theoretisch so eine richtige Therapiesitzung draus machen. Also ja, ich glaube, Minecraft ist ein ganz gutes Beispiel.
Okay, ja, also die nächste Frage geht wahrscheinlich am meisten Hamsterball, Jen, du hast natürlich auch super gerne was dazu sagen. Das ist an ganz vielen Stellen schon angesprochen, aber vielleicht so zum Ende dieses vorbereiteten Fragenteils nochmal kompakt. Was ist die wichtigste Aufgabe für männliche Gamer am Tag des Frauenstreiks und natürlich auch an jedem anderen Tag? Sollen sie mitstreiken, Platz machen, enablen? Was, wenn Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte irgendwie helfen, ich weiß aber nicht wie.
Also am Tag des Frauenstreiks oder am feministischen Kampftag bin ich Vertreter von Männer raus auf die Straße, aber nicht in die erste Reihe. So laut sein für alle, weil wir alle unter dem Patriarchat leiden und Machtstrukturen anprangern und abbauen, ist ein ganz zentrales Thema des Feminismus für alle Gender praktisch. Aber das Wichtigste ist wohl, Flinterpersonen zu empowern und helfen, Räume zu schaffen, in denen die ihre Botschaften vertreten können. Also es ist nicht Ziel oder es soll nicht Ziel des männlichen Feminismus sein, diesen Platz einzunehmen und den zu beanspruchen, sondern Platz und Raum zu schaffen, damit Flinterpersonen ihre Messages selber delivern können. So.
Ja, ich würde es nur ja genauso sagen können. Die wichtigste Aufgabe ist eben, zuhören in erster Linie, nicht nur an dem Tag, sondern vorab schon, damit man weiß, worauf man sich einlässt und dann alles, was Hamsti sagt.
Sehr cool. Dann eine letzte Frage aus diesem ja, aus den vorab vorbereiteten Fragen, wie sähe eine Gaming-Welt aus, in der Feminismus gar nicht mehr nötig wäre? Was wäre dort radikal anders? Also, ist eine große Frage, aber nennt gerade euren liebsten Punkt oder den deutlichsten Punkt.
Also ich glaube, das wäre so eine Gaming-Welt, wo Vielfalt einfach normal ist. Also dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss und es gar nicht mehr diese Überlegungen geben muss, von wegen, welche Perspektive fehlt noch, weil sie wirklich alle abgebildet sind. Und wo man sich nicht rechtfertigen muss für egal welche Rolle man einnimmt, egal welche Spiele man spielen möchte, sondern einfach, dass man Geschlechterklischees schon so weit abgebaut hat, dass man wirklich einfach nur nicht noch aufs gemeinsame Spielen sich konzentrieren kann. Das wäre, glaube ich, so meine Gaming-Utopie.
Kann ich mich anschließen. Also so brechende binären Geschlechterrollen, Individualismus, so den Mensch als Mensch begreifen, jedes Individuum. Und ja, vollends Gleichberechtigung.
Sehr cool. Danke fürs Teilen davon. Ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann dem nicht nur näher kommen, sondern vielleicht auch dahin kommen. Die erste Frage aus dem Chat. Jetzt kommen wahrscheinlich härtere Themenbrüche, aber wir gehen mal in die Fragen in den Chat. Es gibt bis jetzt eine. Also ihr seid herzlich aufgerufen, mehr mitzuschreiben oder reinzuschreiben. Wie können wir im nächsten Jahr auch digital stärker streiken und lauter sein und ein echtes Zeichen setzen?
Also ich habe die gerade schon mal gelesen im Chat. Bei Streiken weiß ich nicht ganz sicher, aber generell im Online-Rahmen aktiv werden ist, fangt ruhig an, Content zu machen, egal in welcher Form. So, je mehr Stimmen wir haben, desto lauter kulminiert es am Ende. Ist meine Erfahrung. Und in Zeiten wie diesen, wo es nur ein Smartphone braucht und vielleicht eine Canva-Free-Version, um Content zu machen, je mehr Talking Points wir setzen, progressive Talking Points, desto besser. Und desto mehr können wir den Diskurs auch wieder in eine progressive Richtung ziehen.
Ich würde mich dem anschließen und ich würde noch ergänzen wollen, weil es gibt ganz viele Menschen, die sind nicht unbedingt ja so komfortabel mit der Idee, sich zum Beispiel selbst zu filmen und solche Geschichten. Aber auch da gibt es Wege drumherum. Also wenn ihr zum Beispiel nicht viel schreiben wollt, viel reden wollt, aber euch nicht zeigen wollt, dann gibt es auch sowas wie VTubing, wo ihr dann kostenlose Online-Avatare nutzt und durch die sprecht, dadurch aufnehmen könnt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, laut zu werden, auch ohne dass man sich zeigen muss. Das finde ich sehr komfortabel. Und das baut ja auch wieder Barrieren ab, wenn man möglichst viele Perspektiven auch bekommt, selbst wenn man eben nicht komfortabel mit vor der Kamera sprechen ist. Weil ich verstehe das voll. Am Anfang ging mir regelmäßig der Hosenboden und ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum man mir überhaupt zuhört. Aber im Endeffekt, je häufiger man sich dem aussetzt und je lauter man wird, desto einfacher wird es auch. Und dadurch merkt man auch, was für eine Macht größere Communities einfach auch haben, dass man sich nicht mehr so alleine fühlt. Und auch das kann einem sehr viel geben. Und dadurch, ja, wie Hansi schon sagt, kann man eben auch wahnsinnig viel Lautstärke für alle möglichen Themen generieren. Also seid ruhig auch selber laut und boostet natürlich trotzdem positiven Content.
Sehr cool, danke für die guten Ideen. Schau mal, ob es noch mehr Fragen gibt. Okay, jetzt schreibt niemand mehr. Ich wollte nicht verschrecken mit der Frage nach Fragen. Okay, also dann vielleicht noch so eine sehr allgemeine Frage, die wir sehr, sehr gerne am Ende von diesen Podcast-Folgen fragen. Und zwar, was würdet ihr uns Pixelgrünen als progressive Gaming-Community mit auf den Weg geben? Wofür wir uns einsetzen können, was wir machen können, worauf wir achten sollen. Ein großes Wünsch dir was.
Also ich denke, so als Hauptfokus, Intersektionalität ist wichtig, so das ist ja schon jetzt öfter mitgeschwungen, ne, in dem, was wir gesagt haben. Betroffenen eine Bühne geben, immer eine sehr gute Idee. Ja, und einfach Aufklärung machen in der Form, wie es tut, ist, glaube ich, eine gute Sache.
Ich denke auch, ihr macht da schon ganz viel richtig auch. Ich hätte jetzt auch gesagt, Gaming einfach auch politisch ernst nehmen, weil es eine wahnsinnig kleine Schwelle hat, sage ich mal, weil eben über dieses Geschichten erzählen man sich direkt in andere Menschen reinversetzen kann. Und da zum Beispiel Menschen diverse Spiele wie Hust Hust Minecraft an die Hand zu geben und sich da zu organisieren, ist, glaube ich, schon genau richtig so. Und ja, einfach noch ein bisschen lauter sein insgesamt. Ich glaube, dann ist das aber alles auch fein.
Sehr cool, danke schön. Und die Frage des Abends ist, wann gibt es ein Minecraft-Placement? Aber ich möchte euch ganz, ganz großen Dank aussprechen dafür, dass ihr hier wart, dass ihr euch vorbereitet habt, obwohl es kurz nach dem Frauenstreik ist und ihr wahrscheinlich auch genug zu tun hattet, beziehungsweise wir ja darüber geschrieben haben, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt und einfach da wart. Und genau, also dafür riesengroßen Dank und ihr seid natürlich sehr herzlich eingeladen, wenn unser Minecraft-Server hier schon angekündigt wurde, euch auch da mal aufzuhalten. Und ihr seid da herzlich willkommen, genauso wie ihr auf dem Server. Ganz vielen Dank euch.
Vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit. Ja. Genau.
Und auch danke an alle, die hier so zahlreich erschienen sind und zugehört haben. Vielen Dank an euch alle. Ich liebe Otter, ich wollte es nur mal kurz sagen. So.
alle lieben die Otten.
Jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich noch nicht auf Stop Recording gedrückt habe.
Für diese Folge möchten wir uns beim Töchterkollektiv bedanken, dass sie mit uns diese Folge aufgenommen haben. Inhaltliche Vorbereitung: Jana Katzenberg-Schmidt, Liliane Pollmann und Björn. Schnitt: Christopher Drillig und Liliane Pollmann. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren, wie ihr diese Folge fandet und was eure Gedanken waren.